Wir kommen heute zu den letzten Versen in Epheser 2. Es ist doch ein wunderbares Kapitel. Und man kann schon sagen, es ist sehr umfassend, allumfassend. Der Herr hat wirklich viel Gnade gegeben, uns auch über sich selbst, über uns, über seinen ewigen Vorsatz Licht zu geben. Jetzt lass uns mal ab Vers 18 bis 22 von Epheser 2 lesen.
Amen. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang in einem Geist zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremde, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes. Erbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, da Christus Jesus selbst der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wird und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, in welchem auch ihr zusammen aufgebaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist.
Ja, wir können die Gnade Gottes in unserem ganzen Leben erkennen. In Vers 11 sagt Paulus den Ephesern, denkt daran. Denkt daran, wo ihr herkommt. Einst die Nationen, auch die Erwähnungen der ersten Verse ist eine Ermahnung. Denkt daran, wo kommt ihr her? Ihr wart im Zeitalter dieser Welt. Ihr wart unter der Gewalt der Herrscher der Luft und des Geistes, der nun wirkt in den Söhnen des Ungehorsams. Ihr wart Leute, die ein Leben führten in den Lüsten ihres Fleisches, die den Willen des Fleisches taten, der Gedanken und unter dem Zorn Gottes standen. Und dann in Vers 11 sagt er noch einmal, woher wir kamen, Nationen im Fleisch und in jener Zeit von Christus getrennt und fremd den Bündnissen der Verheißungen. Da wussten wir gar nicht, dass unser Leben auch eine Verheißung hat. Ein Plan, ein Vorsatz Gottes. Wir waren ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Ich erinnere mich sehr gut daran. Ohne Gott, ohne Hoffnung in der Welt. Es war für mich ein großes Leiden. Und selbst als Christ hatte ich noch große Schwierigkeiten. Kannte die Wahrheit nicht, dann kam ich in die Gemeinde und erkannte den Vorsatz des Herrn. Und wir alle, die wir das Wort von der Gemeinde, die Offenbarung von der Gemeinde kennen, was es auch gibt an Bildern, Beschreibungen, der Leib Christi, der neue Mensch, der Tempel Gottes, das Haus Gottes, die Wohnung Gottes, der Kämpfer Gottes, die Braut Gottes. Es hatte für uns früher gar keine Bedeutung. Aber jetzt, wo wir in der Gemeinde sind, da strahlt jedes dieser wunderbaren Worte. Es ist der Geist, der uns das aufgeschlossen hat. Warum? Weil wir angefangen haben, uns für den Vorsatz des Herrn hinzugeben. Dann wird alles Wort lebendig. Ich danke dem Herrn für seine Offenbarung bis zu diesem Zeitpunkt. Er hat schon viel geoffenbart im Epheser 2. Aber in dieser Konferenz hat er noch mehr offenbart. Und ich glaube, wenn wir jetzt nach der Konferenz nochmal durch dieses Kapitel gehen, werden wir noch mehr Offenbarung bekommen. Da ist ein Anliegen dahinter, da ist eine Last des Herrn dahinter. Der Herr möchte offenbaren und uns gewinnen durch das Licht, was wir bekommen haben. Wir sind hier nicht in irgendeiner, was weiß ich, christlichen Gruppe oder dies und das. Ich war in vielem, aber ich weiß seit langem, das ist es. Vom ersten Augenblick, von meinem ersten Besuch in der Gemeinde, habe ich gewusst, das ist es. Wenn du willst, wenn du deine Gemeinde bauen willst, Herr Jesus, ich bin dabei. mindestens dabei möchte ich sein. Aber heute in dieser Konferenz haben wir so viel Ermutigung bekommen, mitzuarbeiten. Nicht nur wie ein Gast dabei zu sein, sondern Mitarbeiter zu sein. Wir dürfen mit teilhaben, nicht nur passiv. Da steht ja, lasst euch einbauen, ja? Einbauen, eingebaut werden, aufgebaut werden, zusammengefügt werden, das ist alles so passiv. Wir sind nicht nur passiv dabei, wir sind passiv, aktiv dabei. Passiv darin, dass wir auf den Herrn schauen, sehr genau gucken und eng folgen wollen. Wir beobachten den Herrn, nicht so sehr die Geschwister und beurteilen sie. Nein, wir beobachten den Herrn. Herr, offenbare dich mehr. Ich will mehr von dir erkennen. Und dann werden wir aktiv mit dem, was wir gesehen haben. Dann kommen wir ins Haus Gottes und stellen aus. Den bringen wir ins Haus. Haben wir doch ein Lied. Wollen wir auch tun. Jeder, ein jeder hat etwas, um es ins Haus zu bringen und damit aufzubauen. In der Gemeinde bauen wir nur auf. Wie auch Paulus sagt, der Herr hat ihm Vollmacht gegeben, aufzubauen, nicht niederzureißen. Pass auf, dass du nicht niederreißt. Es ist Gottes Werk. Du darfst mit aufbauen, lob den Herrn. Das ist mit sein Werk. Aber wenn du anfängst niederzureißen, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Wir haben hier mit Jesus Christus selbst zu tun, der Eckstein ist, mit Gott zu tun. In Jesus Christus wird der ganze Bau zusammengefügt und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Und in dem werden wir auch selbst zusammen aufgebaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Aufgebaut werden und aufbauen. Ohne Geist kein Aufbau. Willst du bauen, Gemeinde bauen, nach irgendeiner Strategie? Es gibt ja so viel Reden über den Aufbau der Gemeinde und zur Multiplikation der Mitglieder und wie man auch Spenden erhebt und alles. Kannst du alles lesen. Das Christentum ist voll davon. Aber die Wohnung Gottes selber kannst du nur im Geist bauen. Nur im Geist. Darum heißt es hier, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Kein Geist, keine Wohnung Gottes. Je mehr wir managen, unser eigenes Werk, unsere eigenen Strategien einbringen, desto weniger Gemeinde. Herr Jesus Christus, lehre uns richtig bauen. Die Wohnung Gottes ist nicht die Idee eines Lehrers, der jetzt plötzlich eine neue Sache aufbringt. Die Wohnung Gottes ist zentral in der ganzen Bibel. Wann wird die Wohnung Gottes zum ersten Mal erwähnt? Kannst kaum glauben. Wo wird es zum ersten Mal erwähnt? Genau, Jakobs Traum. Jakobs Traum, das ist in 1. Mose 28. Jakob, der junge Mann, wirklich ein junger Mann. Ich schätze ihn noch keine 20 Jahre. Da muss er vor seinem Bruder fliehen, den er betrogen hat, um seinen Segen. Irgendwo legt er sich schlafen, rückt da einen Stein zurecht als sein Kopfkissen. Nicht sehr bequem, aber immerhin. Und schläft und träumt. Und da träumt er etwas Wunderbares. Er sieht da eine Leiter von der Erde zum Himmel. Und die Engel Gottes, die da rauf und runter wandern. Ist das wirklich ein wunderbarer Traum. Ich hatte noch nie so einen Traum. Aber er hatte diesen Traum und er wusste später, das war nicht nur ein Traum, das war eine Vision. Und Gott gab ihm in diesem Traum sämtliche Verheißungen, die er auch seinem Vater Abraham gegeben hat. Jakob, dieser Schlingel, dieser Betrüger, dieser Fersenhalter, der kriegt so eine Offenbarung. Das ist Souveränität Gottes, aus diesem verdorbenen Menschen mit einem, allerdings einem Herzen, das ganz für Gott war. Im Grunde dieses Betrügen um den Segen seines Vaters, das hat ihm Gott positiv angerechnet. Und er steht mit diesem Eiferer bis an sein Lebensende. Er lässt ihn viel, viel leiden und wandelt sein Herz um. Aber er gibt in diesen Traum und Jakob steht auf und was sagt er da? Wie furchtbar ist diese Stätte? Hättest du gesagt, es ist furchtbar? Ich hätte gesagt, das ist ja toll, was ich hier erlebt habe. Er sagt, was ist furchtbar? Er hat eine gesunde Gottesfurcht. Eine gesunde Gottesfurcht. Das ist das Haus Gottes, sagt er. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Und damit er den Platz auch wiederfindet, er hebt den Stein auf, macht eine kleine Säule, gießt Öl drüber als Zeichen für den Geist und sagt, wir nennen diesen Ort Bethel. Bethel heißt das Haus Gottes. Das war die erste Erwähnung von dem Haus Gottes. Eine Vision von einem Menschen auf der Flucht. Wir können viel daran sehen. Bis das Haus Gottes gebaut wurde, da vergingen noch ein paar hundert Jahre. Aber diese Vision blieb. Und wer baute dann wirklich das Haus? Mose. Haus ist übertrieben, das ist mein Zelt, ein Zelt in der Wüste. Das war das Haus. Als Gott dem Mose sagte, bau mir ein Haus. Das war 2. Mose 25. Da sagte er ihm ausdrücklich, mach alles genau so, wie ich es dir auf dem Berge gezeigt hat. Genau so. Gott legt sehr viel Wert darauf, dass es genau so ist, wie er gesagt hat. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Genau so, wie er es uns gesagt hat. Es gab viele Anweisungen, Vorschriften für dieses Haus, für dieses Zelt der Zusammenkunft. Was meint ihr, was sind heute die Anweisungen für das Haus Gottes? Denn das war ja nur ein Bild für die Gemeinde heute. Was haben wir für ein Haus? Was haben wir für Anweisungen? Wo, in welcher Weise sollen wir genau folgen? Es gibt nur eine Anweisung im Geist. Das reicht. Das reicht. Inzwischen hat sich ja das Zeitalter gewendet. Jesus kam. Natürlich vorher müssen wir noch sehen, und der Tempel gebaut wurde, dann wurde er zerstört, dann wurde er wieder aufgebaut, das Volk aus Babylon herausgerufen, kehrt zurück, baut das Haus. Sacharja hat so viel geweissagt und herausgerufen aus Babylon, kommt aus Babylon zurück, baut das Haus. Von ihm kommt auch das Wort, was eigentlich neutestamentlich ist, es soll durch meinen Geist geschehen. Nicht durch Heer oder Kraft, durch meinen Geist soll es geschehen. Und auch die Zusage an das Volk Gottes, die zurückgekommen sind, das Haus des Herrn zu bauen. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Ich stehe mit euch. Ich kämpfe für euch, ich schütze euch. Es ist gefährlich, das Werk des Herrn anzutasten. Was wir heute bauen, ist ein Werk im Geist. Und was wir heute anstreben müssen, ist der Geist. Wir brauchen ein Leben im Geist, um die Gemeinde zu bauen, nicht in den Himmel hineinversetzt werden. Aber dafür brauchen wir kein neues Testament mit 500 Seiten. Das im Himmel, das wird er machen. Was wir hier tun sollen, ist uns nähren von Christus, den Christus berühren, dem Herrn Jesus nachfolgen. Ja, wie soll ich nachfolgen? Im Geist, weil der Herr wirkt heute im Geist. Ich muss den Geist kennen. Ich muss auch den Geist von der Seele unterscheiden können. Alles im Geist. Und alles hat der Herr auch schon gegeben. Wie wir das hier in Kapitel 2 auch schon gesehen haben. Alles ist vom Herrn. Obwohl wir weit weg waren, hat Gott um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Geschwister, genießt dieses Wort. Um der großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Hört die Liebe Gottes. Lasst euch das sagen. Gott liebt euch. Noch besser ist, spüre dieser Liebe Gottes nach. Bitte den Herrn. Herr, berühre mich mit deiner Liebe. Nicht nur zeige mir deine Liebe. Nein, es muss in unseren Herzen hineingewirkt werden. Und dafür brauchst du öfter mal den Kontakt mit der Liebe Gottes. Bevor du die Liebe Gottes nicht berührt hast, kannst du nicht sagen, ich kenne den Herrn. Du kennst vielleicht viel Wahrheit, aber berühre den Herrn. Ich habe gesagt, als ich den Herrn zum ersten Mal berührt habe, Herr Jesus, jetzt kenne ich dich. Jetzt kenne ich dich. So wunderbar bist du. Das hat mich damals schon zur Hingabe bewegt. Aber ich weiß ganz genau, das hat nicht gereicht. Das hat lange nicht gereicht. Ich musste immer wieder zum Herrn. Und der Herr musste mich immer wieder erinnern. Liebst du mich? Ich hatte immer wieder eine neue Berührung mit dem Herrn. Es ist viel, viel besser, von der Liebe des Herrn gezogen zu werden, als von Gesetzen getrieben. Wir müssen den Herrn über alles lieben. Ephesus hat eine Geschichte hinter sich. Ich sag euch, ich glaube, es ist sogar mehr als von Jerusalem über Ephesus geschrieben. Ihr denkt, ja wo denn? Lies mal Apostelgeschichte 18, 19, 20. Lies mal, was da alles passiert ist. Die Kämpfe, zuerst ein Aufstand dieser Götzenbildner, dann der Beginn der Gemeinde in Ephesus, die Auseinandersetzung mit den Juden, die Opposition trieben. Und was macht Paulus? Er nimmt die glauben, die hören wollten, nimmt sie gesondert in einen anderen Raum und lehrt sie weiter. Und die Gemeinde wächst, wächst. Es war richtig ein Segen da. Aber nie ohne Probleme. Dann seine letzte Reise, da kam er nochmal in der Nähe von Ephesus vorbei und rief die Ältesten, sie sollen doch mal kommen. Und er gibt ihnen noch dringende, mahnende Worte auf den Weg. Ich habe nichts euch vorenthalten vom ganzen Ratschluss Gottes. Und jetzt befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Und vorher warnt er sie noch, pass auf. Passt auf die Wölfe auf, die von außen kommen und die Herde nicht schonen. Die meinen, sie könnten ihr eigenes Werk tun. Und passt auf die Brüder von innen. Dass nicht jemand kommt und eine neue Lehre bringt, um viele hinter sich herzuziehen. Das wird geschehen. Passt auf. Du denkst, harmonisches Gemeindeleben, das kann uns nicht passieren. Der Herr kann es zulassen. Der Herr ist der Herr. Er ist das Haupt der Gemeinde. Soll sich niemand als Haupt der Gemeinde aufspielen. Es ist vielmehr unser aller Pflicht, oder ich will mal sagen, unser aller Segen, sich unter ihn als das Haupt zu beugen. Und das macht auch die Gemeinde gesund, wenn sich alle Geschwister unter das Haupt beugen. Und nicht meinen, sie können jetzt was machen im Gemeindeleben. Pass auf dich auf. Pass auf dein Herz auf. Es könnte den Augapfel des Herrn berühren. Wir sind so schnell, ja. Wir hören. Und schon ist unser Herz irgendwo zugeneigt. Da fühlt sich jemand ungerecht behandelt und äußert sein Leiden, äußert, wie ungerecht er behandelt ist. Und er findet immer irgendwo auch jemanden, der Mitleid mit ihm hat. Aus einem werden zwei, aus zwei werden vier, aus vier werden sechs. So entwickelt sich eine Partei, ein Rudel. Kennt ihr das Wort Rudelbildung? Wenn Tiere jagen, jagen sie in Rudeln. Aber sowas gibt's in der Gemeinde nicht. Es gibt auch keine Opposition. Die Welt braucht Opposition. Wir haben ja eine Regierung aus drei Parteien, gar nicht so einfach. Es gibt nochmal Parteien in Opposition. Aber irgendwie managen sie sich doch zusammen. Solange wir Demokratie haben, ist Opposition gut. Aber im neuen Menschen habe ich noch nie was gesehen von Opposition. Wie das wohl der Herr sehen will. Hat etwa der Herr die Opposition erweckt? Also ich habe da noch nie was gesehen im Neuen Testament. Das heißt nicht, dass die Ältesten hier ohne Kontrolle regieren können. Nein, nein, das heißt es nicht. Petrus sagt, passt auf, ihr Ältesten. Ihr müsst vor dem Herrn auch gerade stehen. Sie müssen sich auch demütigen unter den Herrn. Müssen sich häufig dem Herrn unterstellen, das Kreuz tragen. Wisst ihr, wir haben so viel gesprochen über das Blut des Herrn, über das Kreuz, über die Wirkung des Kreuzes. Ja, hier steht's im Epheser 2. Das müssen wir beachten. Durch das Kreuz wird augenblicklich der alte Mensch beendet, beziehungsweise er ist beendet. Aber dadurch, dass ich mir bewusst werde, ich habe es mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus zu tun, ist auch mein Zorn beendet. Und ich sage dem Herrn, bin bereit, das Kreuz zu tragen. Ja, aber das Unrecht, bring dein Unrecht, das du erlitten hast, ans Kreuz. Dein Schmerz auch ans Kreuz. Der Herr sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her, ich will euch erquicken. Ich lese euch das nochmal vor aus Matthäus 11 am Ende. Kommt her zu mir alle, die ihr euch abmüht und beladen seid, so will ich euch Ruhe geben. Das ist doch die Einladung des Herrn an alle, die auch Unrecht leiden. Ihrer Meinung nach. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Weißt du, der Herr ist sanftmütig. Der könnte ganz anders auftreten, aber er ist sanftmütig. Und er will dir etwas geben von seiner Sanftmut. Sei sanftmütig mit dem Herrn, in dem Herrn. Weißt du, alles, was uns fehlt, das kriegen wir beim Herrn. alles. Sei gläubig und fordere mutig ein, was der Herr dir verheißen hat. Komm zum Herrn. Sag ihm, Herr, das bist du, das brauche ich. Du bist der hohe Priester, der für mich angemessen ist. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich habe keine Demut, aber lob den Herrn. Ich habe den Herrn, der von Herzen demütig ist. Nicht nur gespielte Demut. Er ist ein demütiger Mensch. Von Mose wird gesagt, es ist der demütigste Mensch. Aber vom Herrn sage ich, er ist noch demütiger. Er ist einfach so perfekt. Ein Mensch wie kein anderer. Der Herr Jesus hat alle guten menschlichen Eigenschaften, die vor dem Herrn was gelten. Nimm ihn. Das bringt dich in ein gutes Ansehen beim Vater. Nimm ihn. Sag ihm einfach, Herr, ich nehme dich als meine Person. Haben wir auch in einem Lied gesungen. Herr, ich nehme dich als meine Person. Ganz und gar. Dein Denken sei mein Denken. Ich will, was du willst. Und mein Gefühl, Herr, fülle es mit deiner Liebe. Und dann sieh einfach mal das Ergebnis an. Dass solche Sachen müssen wir im Glauben nehmen. Der Glaube ist nicht nur, damit wir gerettet werden, wie es hier auch steht im Epheser 2. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Dieses nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, das können wir fortsetzen nach unserer Rettung. Und in unserem ganzen Leben soll es immer heißen, nicht aus mir, aus ihm. Seine Gnade ist es. Nimm es in Anspruch. Echt, nimm mehr vom Herrn in Anspruch. Dann wird sich viel ändern. Dann wird sich alles ändern. Das ist unsere Bestimmung. Dass wir aus Christus leben. Und du kriegst alles im Geist. Was ist denn der Geist? Der Geist ist der auferstandene Christus. Der auferstandene Christus. Der Christus, der für mich gestorben, auferstanden ist und jetzt auf dem Thron ist. Und ist der Christus, mit dem ich zusammengebunden bin. Alles haben wir in diesem Christus. Und ich bin in Christus. Ja, wie ich dieses Papier hier in mein Buch reintue, so bin ich in Christus hineinversetzt und alles, was mit diesem geschieht, das geschieht mit mir auch. Ich bin in Christus in Ewigkeit. Singen wir doch auch. So ist der Herr. Er hat sich mir gegeben. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Nimm ihn. Und dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Es ist ja so wichtig, dass wir auch mal Ruhe finden für unsere Seele. So erfahren wir den Herrn. Täglich können wir den Herrn so erfahren. Es ist wichtig, dass wir ganz persönlich den Herrn erfahren. Jeder für sich. So dass ihn kennen, wie er ist. Wenn du in der Gemeinde bist, musst du ihn kennen. Das ist ein Muss. Wir können die Gemeinde nicht aufbauen ohne den Herrn. Ohne Geist keine Gemeinde. Der Herr ist der Geist. Nimm den Herrn. Berühre ihn. Manchmal müssen wir mit ihm kämpfen. Fordern. Einfordern. Unverschämt sein. Wie diese arme Witwe. Von der der Herr sagt, ja, ja, sie hat bekommen, was sie wollte. Es ist dieses, ich will unbedingt, ich will unbedingt. Wer immer was braucht an Veränderung, fordere es vom Herrn ein. Und du wirst Ruhe finden für deine Seele. Vieles an Schwierigkeiten, auch im Gemeindeleben, wird verursacht durch eine unruhige Seele. Das Wort sagt, wir sollen in seine Ruhe eingehen. Da ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Eine Ruhe in Herrlichkeit. Eine Ruhe mit dem Auferstandenen. Wir müssen den Herrn persönlich kennen. Aber Geschwister, es reicht nicht nur, den Herrn für mich persönlich zu kennen. Wir müssen ihn auch kennen in der Gemeinde. Wir müssen sehen, wie er wirkt in der Gemeinde. Wir müssen hören, dass der Herr redet in der Gemeinde und zur Gemeinde. Ich habe von Ephesus geredet, was es für eine lange Geschichte hat. Was redet er alles zur Gemeinde? Lies in den beiden Timotheusbriefen, was er zur Gemeinde in Ephesus redet. Timotheus ist in Ephesus. Und Paulus ermahnt gleich am Anfang den Timotheus, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien abreiste, damit du einigen Gebieten solltest nicht anders zu lehren, noch mit Fabeln, Fabeln sind Mythen, Geschichtchen und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die eher Streitfragen aufbringen, als Gottes Ökonomie im Glauben fördern, ist heute schon erwähnt worden. Gottes Ökonomie im Glauben fördern wollen wir. Lies die Timotheusbriefe. Wir haben sie auch schon gehabt in Konferenzen, Sommerkonferenzen. Wunderbare Briefe, sehr praktisch. Auch dieser Vers 3, Vers 15, damit du weißt, wie man wandeln soll im Hause Gottes. Wissen, wie man im Hause Gottes wandelt, muss man. Weil es viele Seelen gibt, viele Schwierigkeiten, viel Bewegung im Leib, aber auch viel Herrlichkeit, wie man wandeln muss im Hause Gottes. In der Gemeinde, die ein Haus des lebendigen Gottes ist. Eine Warnung, aber es ist auch eine Herrlichkeit. Ich sag euch, die Gemeinde in Ephesus hatte es nicht leicht. Aber das Wort, was nach Ephesus gesandt worden ist, ist herrlich. An vielen Schwierigkeiten hat sich Gott wunderbar, herrlich erwiesen. Sie haben gekämpft, sie haben richtig gestellt, sie haben Schwierigkeiten beseitigt. Wenn man das manchmal liest, denkt man, besteht die Gemeinde nur aus Schwierigkeiten? Nein. Die Gemeinde ist voll des Lebens. Und wir müssen sensibel sein, dass dieses Leben nicht abnimmt, sondern zunimmt. Wenn das Leben abnimmt, müssen wir sehr, sehr aufmerksam sein. Noch mehr beten. Die Schwester gesagt hat, wir müssen beten, bis das Licht kommt. Auch bis der Hintergrund ein bisschen sichtbarer wird. Weil wir müssen wochenlang beten, wenn es Schwierigkeiten gibt. Nur beten, 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 beten. Und der Herr wird es regeln. Was wir brauchen im Gemeindeleben ist Gebet. Wenn wir keine Schwierigkeiten haben, müssen wir umso mehr beten. Luther sagte ja auch, es ist so wunderbar, den Namen des Herrn anzurufen. Wenn wir Schwierigkeiten haben, zum Herrn schreien. Aber wenn wir keine Schwierigkeiten haben, müssen wir umso mehr den Namen des Herrn anrufen. Denn das ist die größte Versuchung. Da greift der Satan an. Oh, es ist alles so harmonisch, alles so schön im Gemeindeleben. Und ohne dass du es versiehst, ist der Satan irgendwo und macht Unruhe. Aber lob den Herrn. Wir haben eine Vision. Wir wissen, worauf es ankommt. Wir wissen, worauf es ankommt im Gemeindeleben. Und das Ende von Epheser 2, das ist das Ziel Gottes mit uns. Das ist unser, ich würde mal sagen, Endziel, aufgebaut zu werden in seiner Gemeinde. Natürlich, der Epheserbrief hört da noch nicht auf. Aber hier ist mal in diesem Kapitel von Anfang bis Ende unser ganzes Leben beschrieben. Jetzt sind wir dort, wo wir sein sollen. Jetzt sind wir an dem Ort, wo wir den Herrn in allem Reichtum genießen können. Die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe. Jetzt sind wir da. Geschwister, jetzt ist der Augenblick, wo wir auch als Glieder des Leibes funktionieren können. Die Verse sind heute Morgen schon erwähnt worden aus 1. Korinther 12. 1. Korinther 2 ist auch sehr gut zu lesen, über den Geist. Wie auch Römer 8, wenn du den Geist erfahren willst, erkennen willst, liest diese Kapitel. Und wenn du sehen willst, wie der Geist in der Gemeinde arbeitet, liest 1. Korinther 12. Und da siehst du auch, wie der Geist, und es geht ja um den Aufbau im Geist, einfach überall aktiv ist. Ja, niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer dem Heiligen Geist, sagt er hier. Also sagt viel, Herr Jesus Christus, ich will den Geist, ich will dich, Herr Jesus Christus. Danke für dein Blut, danke für dein Kreuz, danke für deine Auferstehung. Herr Jesus Christus, danke, ich bin in dich hineingetauft worden und du bist in mir. Lob den Herrn. Wunderbar, das so zu erleben. Aber dann soll ich auch wissen, es gibt vielerlei Gaben, es ist derselbe Geist. Es gibt vielerlei Dienste, es ist derselbe Herr. Es gibt vielerlei Wirkungen, es ist derselbe Gott. Wir müssen sehen, der ganze dreieine Gott ist aktiv. Aber jetzt bitte mach keine Analyse und so weiter. Seh einfach auch auf den Vers 7. Einem jeden aber wird die Kundmachung des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Weißt du, jetzt wird der Blick mal weggewendet von deiner Frömmigkeit auf die Gemeinde. Kann man das nicht genießen? Ich schaue auf das, was der Herr baut. Und darum ist auch das Gemeindeleben so spannend. Ob wir nun wenig sind oder viel sind, wir merken, der Herr hat da was gemacht, der Herr spricht da, der Herr wirkt hier. Das ist doch wunderbar zu sehen. Das ist eine tägliche Erfahrung. Ja, mein Lied, das heißt, täglich brauchen wir Gemeinschaft. Es wird uns nie zu viel. Ich hoffe nicht, dass euch die Konferenz zu viel geworden ist. Dass ihr wirklich alle Ohren offen habt. Zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben und dem anderen ein Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Es ist derselbe eine Geist. Ja, wunderbar. Lass uns das praktizieren. Frag den Herrn, was wird mir gegeben? Gib mir was. Ich will etwas geben. Ist doch wunderbar. Der Herr gibt. Denke an das Wort, das der Herr gesagt hat, sucht, so werdet ihr finden. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Klopf an. Weißt du, wir müssen doch den Herrn, der unser Leben ist, der unser Retter ist, wir müssen ihn doch besser kennenlernen. Das Wort sagt auch, jeder soll den Herrn erkennen, vom Kleinen bis zum Großen. Das ist ganz normal. Geh damit zum Herrn und sag ihm, Herr, ich klopfe bei dir an, ich soll dich erkennen. Bitte, zeig dich mir. Bitte, ich will dich mehr erkennen. Paulus hört nie auf. Er sagt in Philipper 3, Vers 10, dass er ihn noch mehr erkennen will. Er sagt nicht noch mehr, er sagt einfach, ich will ihn erkennen. Aber dahinter steht noch mehr, denn er kannte den Herrn. Wollen wir ihn nicht auch alle erkennen, wenn ich euch alle hier sehe und auch die noch sehe, die schon wieder abgereist sind, die sehe, die online versammelt sind. Im Geist sehe ich sie. Lobt den Herrn. Und ihr alle kennt den Herrn, ja. Wenn ich euch so angucke, ich weiß, ihr kennt den Herrn schon. Aber es ist noch nicht genug. Wir müssen den Herrn mehr erkennen. Wir müssen den Herrn mehr erkennen. Das ist unsere Aktivität im Gemeindeleben. Herr, ich will dich mehr erkennen. Wofür? Für meine Geistlichkeit? Zum allgemeinen Nutzen in der Gemeinde. Damals die Gemeinde in Korinth, heute die Gemeinde an eurem jeweiligen Ort. Das ist die Gemeinde. Was ist mit den anderen Gemeinden, den anderen Christen? Mach's nicht so kompliziert. Schau auf den Herrn, wenn der Herr dich in die Gemeinde berufen hat. Mach weiter, hier. Also ich bin überzeugt, der Herr hat hier sein Werk, das Werk. Wenn du den Herrn und die Gemeinde kennenlernen willst, komm in die Gemeinde, bleib in der Gemeinde. Folge dem Herrn. Wenn der Herr dich aus der Gemeinde führt, okay. Oder wenn du aus der Gemeinde gehen willst, alles okay, du bist frei. Die Gemeinde ist eine total freiwillige Gemeinschaft. Der Herr hat dir die Gnade gegeben und dir die Gemeinde gezeigt. Es ist trotzdem deine Wahl, ob du bleiben willst. Aber ich kann dir versichern, wenn du bleibst, du wirst die Herrlichkeit des Herrn sehen. Der Herr hat auch nie gesagt zu den Jüngern, ihr müsst bei mir bleiben. Sogar als einige weggingen, sicher vom Herrn sind auch einige weggegangen, fragt er die übrigen, und ihr wollt ja auch weggehen. Da sagt der Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Pass auf dein Herz auf, dass es nicht irgendwo abgelenkt wird, nicht verführt wird von denen, die meinten, es sei besser, die Gemeinde zu verlassen. Achte auf den Herrn. Jemand sagte mir mal, gerade in Schwierigkeiten, also wenn es Schwierigkeiten in der Gemeinde gibt, dann mache ich Ohren und Augen zu und gehe nur zum Herrn. Nicht noch Gerüchte hören hier und da und dies und jenes, nur zu dem Herrn. Sag dem Herrn, Herr, ich bin mit dir gekreuzigt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern du lebst in mir. Ich glaube an dich. Ich lebe im Glauben an dich. Da müssen wir uns wieder auf unsere Gemeinschaft mit dem Herrn reduzieren und die Einheit halten. Wir wollen nicht in irgendeiner Weise an Uneinheit Anteil haben. Nicht durch Parteinahme. Lass dir vom Herrn zeigen, wie deine Haltung sein soll. Unser Herz ist für den Herrn. Wir müssen den Herrn erkennen, auch besonders für das Gemeindeleben, zum allgemeinen Nutzen. Es geht dann ja noch weiter, nicht? Wie der Herr Aufgaben verteilt, Gaben verteilt. Und dann heißt es dann wieder zum Schluss in Vers 11, dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden gesondert aus, wie er will. Wie er will. Vergleich dich nicht mit Geschwistern, was die haben oder was du nicht hast. Das kommt ja auch der folgende Abschnitt in 1. Korinther 12, wo immer wieder verglichen wird und so weiter. Das ist tödlich. Das ist tödlich. Schau auf den Herrn. Genieß den Herrn. Und was du genossen hast, bring in den Leib, bring in die Gemeinde. Wir müssen den Herrn kennen, auch in Bezug auf die Gemeinde. Wenn er uns schon so eine große Offenbarung gegeben hat, dass wir alle eingebaut, aufgebaut werden im Geist, zu seiner Gemeinde, zu seinem Haus, zu seinem heiligen Tempel, dann sollten wir ihn schon sehr gut kennen, auch in Bezug auf die Gemeinde. Vergleiche nicht, wie der Petrus in Johannes 21 sich verglichen hat mit Johannes. der Herr hat ihn ja erst einmal an die Brust genommen und hat gesagt, Petrus, liebst du mich? Und dann sagte er, ja, ja, Herr, ich hab dich lieb. Sagt der Herr nochmal, ja, Petrus, liebst du mich? Ja, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann sagt er ein drittes Mal, Petrus, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und jedes Mal nach seiner Frage und der Antwort des Petrus sagte der Herr, weide meine Lämmer, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Damit der Petrus wirklich sich dessen bewusst wird, was er vom Herrn bekommen hat. Weiden. Weide du. Aber dann macht der Petrus genau das, was hier auch im zweiten Teil von 1. Korinther 12 beschrieben ist. Er guckt auf den Johannes und er wusste, der Johannes, der liebt den Herrn. Der liebt den Herrn. Und was ist mit diesem da? Fragte er. Ich soll dich so lieben? Und er hat mich noch gefragt, liebst du mich mehr als die anderen? Und dann hat er den Johannes angeguckt und mehr als der Johannes. Denn er hat den Herrn ja kurz vorher verleugnet und so, und Johannes nicht. Dann sagt der Herr, was geht's dich an? Was geht's dich an? Ähnlich hat er den Petrus zurückgewiesen, als er ihn vor dem Kreuz bewahren wollte. Als der Herr gesagt hat, ich muss gekreuzigt werden. Ich muss sterben. Das soll dir nicht passieren. Bitte nicht. Und dann sagt der Herr, Satan, weiche hinter mich. Also der Petrus hat schon so einige ganz scharfe Zurechtweisungen vom Herrn bekommen. Aber das hat ihm geholfen. Wenn wir mal vom Herrn zurechtgewiesen werden, das soll uns auch helfen. Besonders, wenn wir anfangen, uns zu vergleichen. Wenn du merkst, du guckst auf den anderen, was der hat, wende dich zum Herrn. Herr Jesus, ich habe alles in dir. Du bist mein Alles. Mit dir hat Gott mir alles geschenkt. Sag ihm das. Und dann stehst du richtig. Lass uns jetzt hier enden. Es ist ein großes Geheimnis. Christus und die Gemeinde. Und wenn wir dieses große Geheimnis gesehen haben, dann haben wir sehr, sehr viel gesehen. Und wenn wir es beobachten, wie der Herr im Leib arbeitet, dann haben wir sehr, sehr viel gewonnen. Ich habe noch was vergessen von Ephesus. Das ist das Sendschreiben an Ephesus. Ganz wichtig. Da wird beschrieben, wie viel Ephesus durchgemacht hat, wie viel Last sie getragen haben, wie sie die Bösen nicht ertragen konnten und sogar die falschen Apostel entlarvt haben. Das alles hat der Herr gesehen und anerkannt, aber das Wichtigste ging dabei verloren. Das war die erste Liebe. Das Wichtigste ist, dass wir den Herrn lieben, über alles lieben, bis zum Ende. Sage dem Herrn häufig, Herr, ich liebe dich. Nicht nur, ich liebe dich, weil du mich geliebt hast. Nein, weil du deine Liebe in mein Herz ausgegossen hast, darum liebe ich dich. Dein Heiliger Geist, der hat die Liebe mit ausgegossen in mein Herz. Die Liebe ist in meinem Herzen. Und ich liebe dich im Glauben. Sag es ihm. Ob du da nicht eine gewisse Antwort kriegst vom Herrn, wird der Herr sagen, ich habe dich je und je geliebt. Schon immer hat der Herr uns geliebt. Aber lass es eine gegenseitige Liebe werden. So wie der Herr uns geliebt hat, können wir ihn wahrscheinlich nie lieben. Aber mindestens ein bisschen. Und ein bisschen mehr. Und wir wollen ihn kennen. Aber nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Wir müssen ihn mehr kennen. Geschwister, damit die Gemeinde noch herrlicher ist. Die Gemeinde ist angewiesen, der Herr ist angewiesen auf uns, dass jeder von uns seinen Anteil bringt. Der Herr hat dem Petrus gesagt, folge du mir nach. Folge du mir nach. Das erste Mal hat der Herr Petrus und Andreas gesagt, folge du mir nach in Matthäus 4. Und sie sind sofort gekommen. Aber er sagt nach seiner Auferstehung dem Petrus noch einmal, folge du mir nach. Wir brauchen das immer wieder als Ermutigung, als Ausrichtung. Folge du mir nach. Jetzt im Gemeindeleben. Jetzt zum Aufbau der Gemeinde. Jetzt sind wir dort angelangt, wo wir wirklich den Herzenswunsch des Herrn erfüllen können. Als seine geliebte Braut, folge du mir nach.
Ja, mir gefällt, dass wir diese Konferenz endet mit dem Ende von Kapitel 2. In welchem der ganze Bau zusammengefügt wird und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Das ist doch wunderbar. Gott hat einen einzigen Bau und diesen Bau fügt er zusammen. Und dieser Bau wächst auch zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Aber dann, das ist nicht nur die Seite Gottes, es ist auch unsere Seite, in welchem auch ihr miterbaut werdet. Ja, das betrifft uns, der Herr nimmt uns mit hinein in diesen Bau und es ist so ein Geheimnis und doch so wirklich und vor unseren Augen vollzieht sich das, wenn wir mitwirken, unser Herzen geben, seine Liebe uns füllen lassen und auch Glaube haben, der durch Liebe wirkt, zusammen aufgebaut werde zu einer Wohnung Gottes im Geist. Wenn wir auseinandergehen, wir gehen an unsere Orte, der ganze Bau wächst weiter. Und an allen unseren Orten, jeder baut mit. Zu einer Wohnung Gottes. Und ich schätze dieses letzte Wort hier, im Geist. Lob den Herrn. Das ist doch ermutigend. Ja, Halleluja für den Geist. Der Herr ist mit uns, der Herr ist der Fels, der folgt, der den ganzen Leib tränkt, der auch uns alles durch den Geist vermittelt, was weiter nötig ist für den praktischen Aufbau an allen unseren Orten. Lobt den Herrn für die eine Wohnung Gottes im Geist. Amen.